Deutschlandfunk. Das Feature.
Wenn ich mit meinem taubenblauen Sportjackett durch die Straßen eile, dann vorm Gummiladen verweile, dann seh ich in den Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben.
Ich komme von einem Gespräch bei der Bürgermeisterin. Das sagt mal jetzt jemand, wenn man zu spät kommt. Ich war bei der Polizei.
Werblich verfolgt der Deutschen Demokratischen Republik auf die Aufgaben der 80er Jahre in Ehren.
Da geht es um die Welt der Arbeit. Der Künstler ist selbstverständlich ein Arbeiter. Und in meinem Fall ein hart arbeitender Arbeiter.
15.09.1982. Abteilung 20/7. Einschätzung zur Person. Er heißt Jan Kummer und ist 17.
Wurde durch die Gedanken und Taten des ganzen Volkes.
Was soll der Künstler sonst sein? Ein Schmetterling.
Ein großartiges Zeugnis dafür, wie sehr die Werke in das Gedeihen unserer sozialistischen Gesellschaft ihre sichere und blühende Zukunft zu ihrer eigenen Sache gemacht haben.
Ach, also das Atomino gibt's seit 1999.
Und wenn du jetzt den Geigerzähler nimmst?
Das pfeift ganz schön.
Atomino, du bist ja ein richtiges Elektrizitätswerk.
Ich hatte früher in so einem künstlerisch-musikalischen Projekt mitgearbeitet, schon zu DDR-Zeiten, bei diesen AG Geiger.
Das war zweifellos ein Ereignis von großer Tragweite.
Das ist die Sendung, in der die AG Geiger aus Karl-Marx-Stadt mit 6 neuen Produktionen Premiere haben wird.
Wenn ich mit meinem taubenblauen Sportjackett durch die Straßen eile.
Lernt Tischler beim Fernsehfunk in Oberrabenstein, Fernsehstudio Karl-Marx-Stadt. Liebt Freejazz und kennt sich in Literatur aus.
Esterbaum. Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis nach Karl Marx. Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist.
Kummer, Kunst, Karl-Marx-Stadt. Porträtcollage von Rilo Schmielorz.
Ich weiß nicht, durch welche Umstände wir heute sabotiert worden sind. Möglicherweise eine Bombendrohung. Wir haben uns aber gesagt, trotz dieser extrem familiären Runde machen wir einfach für die tapferen Anwesenden eine Bingo-Runde. Machen wir auf jeden Fall.
Ist der Bahn.
Was soll ich jetzt sagen? Jetzt bräuchte ich eine Frage. So ein Hinterglasmalbild von hinten. Ich bin ja heilfroh, dass wir uns hier am Radio befinden. Ansonsten könnte man jetzt hier die Geheimnisse meiner Herstellung.
Jan Kummer.
Könnte man ja sofort erkennen.
Jahrgang 1965. Hinter Glas, Maler, Musiker, Poet, Collageur und Clubbetreiber. Aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt.
Das ist wirklich an Blödheit nicht zu überbieten. Und kann eigentlich ja natürlich nur in der Diktatur gemacht werden. Also wenn die Leute damals gefragt worden wären, hätten die sich wahrscheinlich an den Kopf gegriffen, warum ihre Stadt plötzlich nach Karl Marx heißen sollte, zumal eben Karl Marx auch nie irgendeine Beziehung zu Chemnitz hatte. Das ist ja wirklich ein absurder Name gewesen.
Kummer lebt und arbeitet heute in Chemnitz in einer ausgebauten ehemaligen Textilfabriketage.
Also bei dieser Hinterglastechnik muss man ja eigentlich auch seitenverkehrt denken.
Ja, im Grunde schon, na klar. Aber das ist irgendwie komisch. Das menschliche Hirn kann ja Leistungen vollbringen, unglaubliche Leistungen vollbringen. Und mein Hirn scheint trainiert zu sein, dadurch, dass ich mich da schon vielleicht schon 20 Jahre lang mit Hinterglasmaltechnik befasse, habe ich mein Hirn so trainiert, dass ich eigentlich kaum die Bilder umdrehen muss, um zu gucken, ob das mit dem Seitenverkehr, ob das auch meinen Wünschen entspricht. Also ich habe das so im Kopf, wie das von vorne aussieht. Wie gesagt, Wunderwerk Gehirn. Ja, und das ist so eine Reihe, da geht's, wie es der Zufall so will, mal wieder um die Welt der Arbeit. Bei mir geht ja Arbeitsraum und Wohnraum ineinander über.
Bildbeschreibung Arbeiter 1. Bildbeschreibung Arbeiter 1. Arbeiter im Blaumann. Arbeiter im Blaumann. Hier lehm in jeder Hand einen hält Ziegelstein. In jeder Hand einen Mauert eine Mauer. Lehmbraunes Hochhaus im Hintergrund. Türkisblauer Himmel. Türkisblauer Himmel.
Da klebe ich von hinten in dem Falle Papiere auf, aber es gibt auch Farbe. Also das ist halt so eine Mischtechnik. Von hinten sieht man dann ganz gut, dass es wie so eine Collage ist, was man dann von vorne eigentlich gar nicht mehr so mitkriegt. Ja. Und hier zum Beispiel mache ich gar keine Farbe drauf. Da sieht man dann schon die Rückplatte durchscheinen. Und ja, und alles relativ so mager von der Gestaltung halten. Irgendwie finde ich, das passt doch ganz gut zur Arbeit, ne? Dass es alles etwas schlicht ist und so. Das ist nicht so opulent.
In der nun folgenden Geschichte erlebt Atomino, wie schwer es ein Arbeiter in einem kapitalistischen Land hat. Wenn man, wie du, in einem sozialistischen Land lebt, kann man sich manche Dinge, die Atomino kennenlernt, kaum vorstellen.
Hätten wir einen Esel für einen Kaffee hier?
Ein was?
Ein Euro, ich hab nicht.
Ein Euro auch
nicht
noch gleich?
Ein Cent hab ich.
Oh, und wie kommt's denn?
Wissen Sie, was die mir geben? Montags in Euro 50. Da kriegst du 3x12 Euro noch und mir geht's in Euro 50 und das ist bloß montags.
Ja, was hätte Karl Marx dazu gesagt?
Das ist alles bei dir.
Richtig.
Aber total.
Dafür gibt es einen Euro.
Hätten Sie immer.
Ja, ja.
Danke. Schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Smeraldina, ich habe nachgedacht. Ich möchte arbeiten gehen und für euch Geld verdienen. Smeraldina warnt Atomino vor den Schwierigkeiten. Da klingelt schon das Telefon. Sie suchen Arbeit, Herr Atomino? Wenden Sie sich an die Firma Pop.
Glückliche Reise.
Glückliche Reise.
Glückliche Reise.
Im Grunde genommen, der Startschuss war wirklich das Entdecken von volkskünstlerischer Arbeit im Sozialismus. Diese ganze Welt der DDR, hinter Glasmalbilder, und das war schon oft so diese Südseeträumerei.
Der Zug will sich bewegen, jedoch ein Reisenecessaire kommt angerannt.
Die Südsee war ein derartig unerreichbarer Ort, dass die Träumerei wahrscheinlich bis zum Ende der DDR noch bestand, dass dort Leute dann so abends in ihrer Wohnung dann so Südseebilder gemacht haben.
Glückliche Reise.
Glückliche Reise.
Und das Charmante war eben, dass die Leute sowas dann gebaut haben und so mit Alufolie genommen oder so Verpackungsmaterial wurde eingesetzt, hinterklebt eben, ne? Oft so mit schwarzer Lackfarbe und die ausgesparten Geschichten auf dem Bild wurden dann mit Schokoladenpapier und Ähnlichem so hinterlegt, damit das auch wirklich so einen Glanz hatte. Milka, was weiß ich, was es alles so gab eben, ne? Und wurde mit dieser schönen, glänzenden und auch von der Farbe her viel leuchtenderen, als man es hier so kannte, Verpackung beklebt.
Bildbeschreibung einer androgynen Schönheit, Schönheit, Glitzerbluse und Glitzerschlips, Minirock, schwarze Pumps, rote Haare, Männergesicht, No Lipstick, beim Spielbein, Nachts am Strand, dunkles Meer mit Glitzerquallen, halber Glitzerquallen im Meer.
Da findet man Sachen aus einem Entwicklungsland, aus dem Afrika irgendwie, wo aus Bierbüchsen irgendeine Figur gebaut wurde, ne, oder die überhaupt angebetet wurde, die Bierbüchse. Ne.
Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis nach Karl Marx.
Sowas fand sich in der DDR auch. Dort wurden westdeutsche Bierbüchsen oder amerikanische auf die Schrankwand oben
eine
aufgestellt.
Eine Ware
oder
Tic-Tac-Schachteln, auf den ersten
irgendwo
Blick
so hingestellt, wie auf so einem Altar.
Ding.
Und so ähnlich
Ihre
wurde
Analyse
eben auch so ganz
dass
liebevoll
sie ein sehr
so diese
Ding ist.
Ferngestade dargestellt.
Voll metaphysischer Spitzfindigkeit
die da so,
und
drauf abgebildet waren. Was nochmal zur Illustrierung, da habe ich zum Beispiel was Typisches. Es wurde in der DDR gern flächendeckend gebastelt. Und zwar, man hatte eine westdeutsche Getränkebüchse.
Die Form des Holzes zum Beispiel wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht.
Und die
nichtsdestoweniger
also
bleibt so
ein,
der Tisch Holz.
Als wäre das irgendwie zu Hause bei einem afrikanischen
Ding.
Stammesfürsten irgendwie, der in seinem ganzen Leben noch nie so eine Büchse gesehen hat, die glänzt und die
aber
sieht, Mensch, die
sobald
sieht toll aus.
Der Tisch
da wurde die dann noch mit Wäscheklammern auseinandergenommen worden,
in ein
ganz liebevoll umklebt. Es wurde eine Öffnung gelassen, wo man das Fabrikat lesen konnte.
Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich
und
allen
als Wäscheklammern, wie gesagt, wurde das noch umfasst, die ganze Sache. Und dann wurde noch mit einer Laubsäge ein formschöner Griff.
Viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen beginne.
Es ist so schwierig in der Stadt. Es ist eigentlich mehr eine Stadt für Küche. Ich reiche den Küchen die Hand und ziehe sie an Land. Die ganze Stadt für euch.
Das ist ja ein zentraler Platz. Und wenn jemand hier in der Stadt so eine Demonstration machen will, ist immer die erste Wahl eigentlich hier dieser Platz.
Hier in der Stadt. Ich werde wohl gehen, denn das ist hier doch die Stadt der Küche.
Es ist eben natürlich auch so ein sozialistisches Ensemble und das bedeutet, dass eben eine achtspurige Straße davor ist und dass auch ein großer gepflasterter Platz vor dem Kopf ist und so weiter. Also jede Demo, wenn sie in die Tausenden geht, die kommen, wirkt hier ein bisschen kläglich. Das ist eh so ein Problem in Chemnitz bei kleineren Demonstrationen, dass eigentlich das wirkt alles in diesen Aufmarschstraßen, die für Menschenmassen gedacht sind, ein bisschen kläglich. Chemnitz war halt bis zur Wende in der Innenstadt größtenteils unbebaut. Wirklich wie so Steppenflächen. Und das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen.
Also es war ja auch alles grau, also vom Ruß grau. Ne? Also auch die schönen Fassaden, die in den Gründerzeithäusern da, lag so eine schwarze Schicht oben drüber. Und die sind ja mittlerweile alle wieder rausgeputzt. Ne?
Ulf Kalscheid, der Galerist der Galerie Borsenlanger.
Da wurde natürlich gesagt, na ja, da macht man jetzt so einen städtebaulichen Plan und dann kommen die Investoren und die werden dann bauen. Alles bestens. Und dann kamen keine Investoren. Das stand wahrscheinlich in keinem Lehrbuch. Und dann musste, das ist glaube ich ziemlich selten, die Stadt über ihre Wohnungsgesellschaft, eine Tochter der Stadt, selber bauen.
Jahren hat sich hier ganz viel getan. Als ich hier ankam, 94, da wurden noch Fabriken geschlossen. Ne? Also man war immer ein bisschen spät dran hier. Es gibt ganz tolle Flecken hier. Die Stadt hat sich in der letzten Krise hat die hier fast nichts abbekommen. Es hat damit zu tun, dass nach der Wende, oder wie soll ich denn das sagen, also es haben sich Unternehmen ausgegründet, neu gegründet, oder was übernommen von der Treuhand oder wie auch immer. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben quasi 15 Jahre das gleiche Paar Schuhe getragen, weil das ganze Geld, was wir denen immer wieder reingesteckt haben, ganz langsam, ganz stetig gewachsen. Und das sieht man dann eben im Gewerbesteueraufkommen. Ne? Also wir haben so ganz klamm heimlich haben wir hier die Hoheit übernommen. Naja, Platz 1 im Osten. Und haben einige gleich große Städte im Westen auch geholt. Ich habe jetzt mal kürzlich gehört, dass die meisten Einkommensmillionäre pro Kopf Einwohner im Osten auch hier leben. Mhm. Naja.
Nur die gesündesten und kräftigsten haben Aussicht auf eine Stelle im Autowerk Popp. Über Atominos Eigenschaften wird eine dicke Mappe angelegt. Atomino fragt: Bin ich jetzt eingestellt?
So, ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben. Heute in der Presse steht da quasi drin, dass die Linken am 9. November uns diesen Platz hier streitig machen wollen.
Blick auf rechtsradikale Szene!
Das Spektrum ist ja recht breit und in Chemnitz gab es ja auch eine Einheitsfront zwischen ultrakonservativ bis hin zu faschistisch durchaus oder nationalsozialistisch oder wie man es auch immer nennen mag. Ja, gab es ja hier auch, wie gesagt, einen Zusammenschluss rechts im weitesten Sinne. Ja, das eigentlich Spannende war eben, als ich mal kurz nach außen auch zeigte, dass es dann eben auf der rechten politischen Seite, dass es da wirklich keine Scheu gab, miteinander in Kontakt zu treten und sich zu zeigen auch.
Wenn ich meine Meinung auf einer grünen Wiese bekunde, dann bin ich natürlich auch nicht automatisch ein Grüner. Und wenn ich sage...
Die dritte Reihe bei diesen Demonstrationen oder Auseinandersetzungen, wo eben zum Teil auch ganz normale, gewissermaßen Bürger mitstanden. Ne? Also wo dieser Ekelfaktor ein bisschen zu schwach ausgeprägt war. Diese Nazi-Aktivisten, die gibt es in Ost und West. Ne? Hier war das Gefährliche, dass eben auch irgendwelche relativ bürgerlichen Leute gesagt haben, ach, nun mein Gott, dass es hier weniger Scheu gibt, sich dazuzustellen.
Um eine Cola zu trinken, ging ich in ein Restaurant. Ich setzte mich an den einzigen freien Tisch im Lokal und begrüßte freundlichst den dort sitzenden Herrn. Der Mann antwortete nicht, nur ein feines Lächeln umspielte seine schmalen Lippen. Vielleicht passt ihm meine Nase nicht, dachte ich. Oder meine Hosen vielleicht?
Da male ich ein Arbeiter.
Die durch die Zeitdauer gemessene Verausgabung der individuellen Arbeitskräfte erscheint hier aber von Haus aus als gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit selbst.
In einer Fabrik, wo viel Öl fließt und
die Arbeitszeit spielt also hier eine doppelte
Maschine. Da will man eigentlich
ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen Arbeitsfunktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen.
Andererseits
dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach.
In der
Produktion sowohl als in der Distribution.
Bildbeschreibung, Arbeiter 2. Bildbeschreibung, Arbeiter im Blaumann. Arbeiter im Blaumann. Weißes Hemd und schwarzer Schlips. Weißes Hemd, korrekter Haarschnitt. Gründlich korrekter Haarschnitt vor öliger Maschine. In öliger Maschine, in öligem Tun.
Ich lebe in der perfekten Welt.
Naja, weil Arbeit immer seltsam verklärt wurde in letzter Zeit. Am extremsten fand ich das auch so ums Jahr 2000 rum, also so ständig immer so von Start-ups die Rede war.
Er baut aus Zeitpapier, Gold, Bronze, Stahl, Beton.
Von coolen Arbeitsstellen, wo noch jemand zum Nackenmassieren auf Arbeit kommt, denn die sitzen dort alle auf solchen lustigen Sitzbällen rum. Und haben einen Spaß auf Arbeit, die wollen gar nicht nach Hause gehen und so weiter. Wo ich mir dachte, um Gottes Willen, wo wird denn das hinführen? Diese Begeisterung, ausgebeutet zu werden sozusagen. Ne?
So lebe ich.
in Echtzeit, Grenzen, Taten, gnadenlos. Mit Einstein und Vergissmeinnicht und Taschenradios.
Der Arbeiter hier, der ist ja so, der ist so sächsisch blass vielleicht. Der ist ja Mitte 50 ungefähr und trägt einen Schlips an der Maschine. Entweder ist es sozusagen der Vorarbeiter oder der Werksmeister, der sich da, oder auch nicht, oder ist es jetzt der Arbeiter, der hier auch gut gekleidet ist? Also die Arbeiter sehen ja alle gut aus auf deinen Bildern.
Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft du aufgewachsen bist.
Also ist
ich kenne Menschen, die auf Arbeit gehen, die haben sich was Ordentliches angezogen. Ich kenne auch ganz viele aus der älteren Generation, die, wenn die auf Arbeit gegangen sind, haben sich ganz selbstverständlich in Schlips umgelegt. Ja?
Bei dem Bild hier, die Erzmaschine, das war einfach auch ein Auftrag in dem Sinne. Dass ich ihm gesagt habe, es gibt eine Ausstellung und ich möchte dich da gern dabei haben. Und das Thema, die Arbeit ist und die Wismut ist, die haben zu Spitzenzeiten über 100.000 Leute irgendwie gehabt.
Nach Hiroshima will auch Stalin die Atombombe
passt
sehr schnell
das einfach zur ganz Verfügung toll haben. Zusammen.
So wird 1946 im sächsischen Erzgebirge.
Sind auch die 50er Jahre die da, oder 60er, die so prägend waren,
die Wismut.
Ist mir kein besserer eingefallen als der Landkummer. Den
im deutschen Hügelland steckt das Uran,
ach, die Wismut,
das man zum Bau der Bombe so dringend braucht.
Am nächsten Tag ist auch Atomino im Strom der Arbeiter, die zur Fabrik drängen. Das Arbeitstempo ist zu groß. Wer es nicht schafft, wird entlassen. Aber Atomino ist begeistert. Mit viel Schwung beginnt er seine neue Aufgabe.
Saß im Bus und die Neuss summten ihr Lied.
Der Busbahnhof in Karl-Marx-Stadt war insofern ein Knotenpunkt, weil dort all diese merkwürdigen Icarus-Busse, die in Ungarn gefertigt worden waren, wie die Zigarren da in ihren Haltestellen lagen und insbesondere im Winter, lange bevor sie überhaupt in Gang gesetzt wurden, schon unendliche giftige Rauchschwaden aussandten.
Christoph Tannert, Zeitgenosse und Kurator.
Wohin damit? Und lecke sie einfach unter den Sitz.
Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Wismut-Arbeiter nach dieser schrecklichen Busfahrt noch irgendwie ins Bergwerk mussten, das war mir völlig unvorstellbar.
Überall in der sowjetischen
Besatzungszone und besonders grausam im Winter, wo natürlich die Straßen auch nicht freigeräumt waren, weil es schneite quasi immer. Und immer wenn es schneite, war keine Räumung möglich. Und dann fielen die Busse entweder aus und standen da weiter an der Stelle, wo sie standen, oder sie quälten sich über diese Bergstraßen.
Sonderbedingungen.
Ach, die Wismut.
Und ich wusste von meinem Vater, dass in den 50er Jahren Dissidenten mit dem Zwang zur Arbeit ins Bergwerk eingewiesen wurden. Also das war eine Strafe.
Niemand weiß heute genau.
Insofern hatte ich höchsten Respekt vor diesen Arbeitern, die das dann freiwillig taten.
Sehr schön. Unternehmer Pop ist begeistert von Atomino. Das Arbeitstempo ist unerträglich und dennoch lässt Pop das Fließband immer schneller laufen.
Und hast du eigentlich schon erzählt, wo die Ideen daher hast? Die Vorlage so ein bisschen.
Das darf ich natürlich nicht erzählen.
Gut, okay.
Wo soll ich sie her haben? Habe ich mal irgendwie auch nicht verplaudert?
Ja, du hast dich mal verplaudert. Wir waren in Köln zum Beispiel zur Messe. Und ganz viele Westdeutsche, die kannten den sozialistischen Realismus nicht. Und die haben gedacht, das wäre eben genau, also das ist doch sozialistischer Realismus, wie in der DDR immer gewesen. Also bitteschön, guck mal, kein sozialistischer Realismus, ganz und gar nicht.
Ich bin immer erstaunt, dass das relativ wenig dargestellt wird. Menschen bei der Arbeit. Wahrscheinlich ist es verbrannt durch den sogenannten sozialistischen Realismus.
Und wenn du jetzt den Geigerzähler nimmst,
das pfeift ganz schön.
Wenn ich dann in den 70er, 80er Jahren die sozialistischen Kunstwerke, all diese mit so viel Optimismus gepinselten großen Tafelbilder fröhlicher Bergarbeiter und heiterer Bauern im Feld sehe, dann ist das also so eine eklige, sonnenbeschienene Aufsockelung, die nichts, aber auch gar nichts mit der Dunkelheit des Alltags zu tun haben.
Die Arbeiter sind am Ende ihrer Kräfte und legen die Arbeit nieder. Atomino arbeitet jedoch weiter.
Schluss mit dem Wahnsinn, der Pop reich macht! Wenn alle Arbeiter zusammenhalten, Atomino, sind wir viel stärker als Pop.
Wenn die Arbeiter wollen, stehen alle Räder still. Das muss auch der Kapitalist Pop einsehen.
Es war nie gedacht, dass es eine Popband ist oder Popmusik zu machen oder irgendwie sowas, sondern wir waren von Anfang an, so kam aus der bildenden Kunst.
Frank Brettschneider, Gründungsmitglied der AG Geige. Musiker, Komponist, experimenteller Filmemacher.
Und die Einflüsse waren noch ganz anders, war viel improvisierte Musik. Ein großer Einfluss war zum Beispiel Laurie Anderson damals mit ihrer Live-Show USA. Und auch diese Art von Performance mit Diaprojektion, Filmeinspielung, so, das wollten wir.
27.02.1987, Abteilung 20-931. Mitglieder der AG Geige. Brett Schneider Frank. Kummer Jan, Kummer Ina, Eckhard Thorsten, Karl-Marx-Stadt.
Von der AG Geige habe ich erstmalig erfahren, als die Tapes, die Frank Brettschneider in Karl-Marx-Stadt produziert hat, über das Label Klangfarbe in die Welt kamen. Das waren kleine DDR-Orwo-Kassetten mit sehr schönen siebgedruckten Labels, die mir die Band zu Gehör gebracht hat. Und das war so 86, 87 mit Yachtclub und Buchteln. Und da dachte ich, holla, was für ein merkwürdiger Aufruhr da aus dem Vorerzgebirge mit dieser wirklich intensiven, spielerischen, heiteren, dadaistischen Perspektive. Das war in der DDR völlig neu. Ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht, was da aus Karl-Marx-Stadt kommt. Gesehen habe ich sie, ich glaube, 89 in Karl-Marx-Stadt.
10.02.1988, Abteilung 20-7. Brettschneider hatte 1987 eine Tonbandkassette der AG Geige an DT64 geschickt, worauf mit ihm im Herbst 1987 ein Interview gemacht wurde und mit Musikausschnitten im Rundfunk zur Sendung kam. Gezeichnet Major Lärmer.
Willkommen beim Paroptikum von Jugendradio DT64. Heute eine Spezialsendung, das war lange angekündigt.
Das ist die Sendung, in der die AG Geige aus Karl-Marx-Stadt mit 6 neuen Produktionen Premiere haben wird. Nicht die Band hat Premiere, aber die Produktion. Es war lange angekündigt. Wie das alles zusammenhängt, werde ich nachher in Ruhe erzählen. Vielleicht kann man die Songs der AG Geige als musikalische Comics bezeichnen. Ich hoffe, dass mir der Begriff nicht übel genommen wird. Dabei spielt es ja kaum eine Rolle, dass die 4 Akteure keine ernstzunehmende musikalische Ausbildung genossen haben. Ein Grund dafür, dass das alles etwas locker und leicht daherkommt. Wir hören uns noch 2 weitere Stücke an, 2 Momentaufnahmen aus unserem täglichen Leben.
Beim Woodstock-Festival zu erzählen. 12 Trombonen berichten von einer blutigen Rettungstat, welche sie dieser Tage vollbrachten.
12 Trombonen versenkte dieser Tage ein circa zweijähriges Bäckchen in einen etwa 12 Meter tiefen Brunnenschacht. Hört, hört, hören die Leute, hört.
Es gab ja auch noch kein Internet, wo die Leute sofort gesehen hätten, dass man versucht, auf mehreren Ebenen zu arbeiten. So hat man Glück, dass wir im Rundfunk stattfanden. Das war auch ein großes Glück. Irgendwelche Filme und die Bühnenkostüme und so weiter, das konnten wir natürlich im Radio nicht zeigen, logischerweise.
Sie haben mit der DDR-Realität gespielt und sie auf eine wunderbare Art und Weise blödsinnig überholt, beziehungsweise den Tagesblödsinn in ihren Texten und dem elektrischen Unterfutter aufblitzen lassen.
Unentgeltlich den Trombonen zur Verfügung gestellt wurde.
2.2.1989. Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit Berlin, Abteilung 20. Die Zielgruppe der Band sind Jugendliche und Jungerwachsene mit ungefestigten und oder alternativen Persönlichkeitseigenschaften. Texte, die den Charakter der Verletzung der Strafrechtsnorm § 220 Absatz 1 StGB besitzen, sind unserer Diensteinheit bisher im Zusammenhang der oben genannten Gruppe nicht bekannt geworden. Gezeichnet Oberstleutnant Hess.
Jede Band oder jeder, der öffentlich aufgetreten ist in Ostdeutschland, egal ob das Zauberkünstler war oder eine Musikgruppe, der brauchte eine Prüfung halt und wir konnten ja gar nicht.
Ohne irgendein Papier kann man natürlich in solchen Systemen, wie es die DDR damals war, nicht einfach so auftreten und die Jugend verderben.
Und wir, da war ja auch eine normale Einstufungskommission, die kam dann, die konnten damit einfach nicht anfangen, auch mit Noten oder so. Das nannte sich Volkskunstkollektiv, das war so die unterste Stufe irgendwie, dass man überhaupt öffentlich auftreten durfte.
Egal, ob man vor über 2000 Leuten oder vor 20 Leuten gespielt hat, man hat diese 300, wenn ich mich richtig erinnere, DDR-Mark bekommen und da gab es nicht mehr, nicht weniger.
...13.03.1987, Abteilung 20, 931, Bericht des IM Klaus Leim. Am 27.02.87 fand im PNC, Pablo Neruda Club, die Einstufung der AG Geige statt. Großes Publikum. Eine Horde von Irren, möchte gern Künstlern, Punks, aber auch bildende Künstler. Auftritt mit Art kabarettistischem Programm. B. äußerte, dass Einstufung höchstwahrscheinlich nicht geklappt hat. Kommission habe verlangt, dass die Texte an das Stadtkabinett für Kulturarbeit zur Begutachtung eingeschickt werden. Kein Gedanke an Auflösung. Wollen wie bisher weitermachen.
Lausemann und ich, das ist eine feine Sache, doch uns verbindet wenig.
Entscheidend war zum Zeitpunkt um Mitte der 80er Jahre, mit allem möglichen Greifbaren und auch Loops und Wiederholungen und Einspielungen und Rückspielungen und aufgesprochenen und geräuschvollen Perspektiven zu spielen. Gleichzeitig auf einem technischen Niveau, wo man nicht gleichziehen konnte mit dem Equipment im Westen, weil ein Korg-Synthesizer kostete irgendwie 10.000 Ostmark.
Und dann bis zum Schwitzen gehen wir in die Häuser, Lausemann und ich.
14.03.1988, Abteilung 20/5. Die elektronischen Instrumente haben sie sich über Annoncen in Melodie und Rhythmus gekauft. Brettschneider hat sich die technischen Möglichkeiten geschaffen, auf einem Metalltonband ein sogenanntes Urband zu produzieren. Von diesem Urband kann er dann weitere Duplikate auf normale Tonbandkassetten produzieren. Gezeichnet Major Lerma.
Der kleine Idiot sitzt in der Post und liest meine Briefe.
Wir waren eigentlich happy mit dieser Nische, die wir gefunden haben.
Ja, ja, das ist eben in solchen Systemen manchmal sogar ganz lustig. Gibt's beides, ne? Also es gibt natürlich auch diese Geld spielt keine Rolle. die absoluten Fixkosten wie Wohnungsmieten oder ein Brot, das hat halt nicht viel gekostet. Das
in meinen Briefen weiße kleine Schuppen.
10.02.1988, Abteilung 20-7. Es ist ein politisch-operativer Maßnahmeplan zu erarbeiten. Gezeichnet Major Lärmer.
Und auf dem Papier schwarze Kugeln. Und zwischen den Zeilen fette Geschwuren. Der Tod sitzt in der Post und studiert meine Briefe.
Bei uns wäre es die Frage gewesen, also wenn es noch ein paar Jahre länger gegangen wäre. Dann hätte bei mir die Armee angeklopft, habe ich schon alles getan, um das zu verhindern. Und Frank hatten sie auch schon so ein bisschen auf dem Kieker staatlicher Seite.
Das es das gab es Akten, aber das haben wir natürlich, und ich war so naiv, ich hatte gedacht, ach, das stimmt alles überhaupt nicht, das ist alles Käse. Das ging schon los eigentlich, als wir dann bei einer staatlichen Plattenfirma Amiga unsere erste Platte gemacht haben, wo man dann sich überlegen musste, naja, also wie, jetzt bist du eigentlich so in diesem System angekommen, ne? Dann kannst du sogar bei einer staatlichen Plattenfirma eine Platte machen, wie soll denn das weitergehen? Aber dann war ja sofort der Mauerfall da und damit hat sich das erledigt gehabt für uns.
Bis jetzt hat Atomino noch nichts begriffen von den Sorgen und Nöten, denen die Arbeiter im kapitalistischen System ständig ausgesetzt sind.
Wir haben das ja auch gesehen dann, welche Ansprüche an eine erfolgreiche Band gestellt werden, wenn du im Westen spielen willst. Wir hatten ja teilweise auch gespielt in der Schweiz, in Frankreich, in eine BRD-Tournee. Und dann gab es natürlich diese ganzen Wirrnisse. Was machst du denn jetzt? Mit der Band hatten ja nie Geld verdient. Also es war kein Beruf oder Broterwerb. Jan und Olaf, die haben einen Plattenladen aufgemacht.
Klar war das, dann ist eine Umbruchssituation. Also man schwebte wirklich absolut im freien Raum. Frank war in meiner Werbeagentur. Das hat er sich vielleicht sparen können oder wollen.
Ich habe gut Geld verdient, also das war schon okay. Ich habe mir Equipment gekauft ohne Ende. Das war natürlich das, was alles nachgeholt, was man vorher vermisst hat.
Ihr sehr gerne den kleinen Ponson gleich bei mir im Kiez.
Auch so eine gemäßigte Diktatur, wie es in der DDR war, bieten halt auch immer einen ganz speziellen Humor. Ne? Also das ist eben, das steckt so drin, glaube ich. Die westdeutsche Demokratie, über die kann man gar nicht so viel lachen, wie man halt so über so ernste Volkspolizisten lachen konnte oder diese ganze Propaganda, die dann manchmal so ein bisschen eher unfreiwillig komisch war und die Texte, die so verfasst wurden, die Staatsoberhäupter Walter Ulbricht und Erich Honecker waren wirklich so kleine Spießer, da wächst auch irgendwie ein Humor draus.
Dort gibt es auch meine Hausmarke, meine Stammmarke, meine Leitmarke, Yachtclub.
In solchen Gebilden wie eben auch die DDR ist man als Künstler auch immer unglaublich wichtig gewesen. Jedes Wort wurde auf die Goldwaage gelegt.
Man weiß dort im kleinen Konsum.
Die konnten mit so einer Andeutung einen ganzen Saal in ihrem Bann ziehen, so auch einer politischen Andeutung. Auch das hat eben mitunter auch was Kurioses eben. Das hat sich auch völlig verändert dann mit dem Zusammenbruch der DDR. Dann waren dann plötzlich auch die Mimen dann plötzlich auch ganz normale Entertainer, die eben die Leute unterhalten müssen.
Ich weiß, dass für meine Yachtclub da gebe ich eine Menge her. Da gebe ich weiß Gott eine Menge her. Und wenn es sein müsste, würde ich selbst mein Leben würde ich hergeben für meine Stammmarke, meine Leitmarke Yachtclub.
Wir sind wieder bei Zurück in die Zukunft. Es ist wieder eine belehrende Reise durch die Dekaden und wir beginnen jetzt mit einer halben Stunde 50er Jahre mit Speedy und Brenner. Bitte schön.
Das Atomino gibt es seit 1999. Wir standen diese Barräumlichkeiten zur Verfügung und wir haben die dann noch um einen Saal erweitert. Das war so eine leerstehende Fabrik, auch wieder so typisch 90er Jahre. Da haben wir einen Konzertsaal drin gehabt und unten im Keller eine Bar. Und alles andere war so eine im Großen und Ganzen leerstehende, typischerweise Textilfabrik. Ja, das war der Beginn von dem Atomino.
Nach den 50er Jahren folgen die 60er Jahre. Damals wurde Walter Ulbricht erfunden, aber auch einiges an populärer Musik.
Es gab ja ganz viele offene Fabriken, wo kein Mensch mehr drin war. Und dann ist man dort durchgelaufen, da lag dann die aufgeschlagene Zeitung unter Kaffeebecher. Die sind also einfach aufgestanden, nach so, wie so nach so einem radioaktiven Ding, nach so einem, irgend so ein,
Overkill.
Ja, so irgend so was. Ne? Also das war faszinierend, wie inszeniert alles. Ne? Dabei war das bittere Ernst, ne? Dass hier jemand reingekommen ist, also ab jetzt Schluss, Feierabend, Insolvenz.
Der Name Atomino hat uns schon immer gut gefallen und ich habe gemerkt, da ging mir auch nie auf den Wecker. Atomino taucht immer in so Comicstrips auf in der sozialistischen Kinder- und Jugendzeitschrift Frösi. Fröhlich sein und singen. Mit Atomino und Smeraldina. Und Atomino ist so ein liebenswerter Atomkern, der auch so ein bisschen naiv ist. Ist über große Kräfte verfügt. Jedenfalls fand ich das immer sehr schön, so diesen Atomkern mit Beinen und Armen und einem Kopf, den so als liebenswerte Figur, der die Atomkraft darstellt, in den falschen Händen eine große Gefahr, in guten Händen nur segensreich für alle.
Ölkrise, Leonid Brezhnev. Hören wir doch einfach mal den Soundtrack zum 70er Jahre Hackett-Gebiet und Herr Preller beginnt die Vergnügen.
Und es gibt noch so einen kleinen Nebeneffekt. Man erkennt immer Westdeutsche daran, dass die immer sagen Atomino. Während der Ostdeutsche mit gewissen Comic-Kenntnissen, der sagt selbstverständlich Atomino. Und durch diesen Trick können wir sofort registrieren, ob jemand aus dem Westen Deutschlands kommt oder aus dem Osten Deutschlands. Das ist Atomino.
USA. Plucked your eyebrows on the way.
Von nun an ging Atomino als einziger zur Arbeit in die Fabrik. Er begriff überhaupt nicht, dass er damit den Arbeitern in den Rücken fiel und ein richtiger Streikbrecher war. Atomino sieht nur das Geld. Mit einem riesen Geschenkberg kommt er zu Smeraldina. Sie freut sich zunächst riesig. Mit dem neuen Auto fahren Atomino und Smeraldina durch die Stadt. Ihr Weg führt sie auch bei der Firma Pop vorbei. Die Arbeiter erzählen Smeraldina, wie sie von Pop ausgenutzt werden und warum sie streiken. Empört verlässt Smeraldina das Auto. Und du hilfst Pop? Daher das viele Geld. Da, nimm deine Geschenke zurück. Atomino ist ein Streikbrecher. Das hätte ich nie von ihm gedacht, sagt Smeraldina.
Das sind ja alles Leute bei der Arbeit.
Ja. Also ich würde eher diese... Ich weiß nicht, was es ist.
Bildbeschreibung, Arbeiter 3. Bildbeschreibung, Arbeiter 3. Arbeiter im Arbeitskittel. Arbeiter im Arbeitskittel. Schönes, helles Braun. Schönes, helles Dunkle Braun. Haare. Dunkle Haare. Kurzhaarschnitt. Kurzhaarschnitt. Maschine. Schwarze Maschine. Tubige Öffnung. Weiße Öffnung, Würstchen, weißes Fett in braunen Holzbottich, Rosa ist der Hintergrund.
Irgendeine Crememaschine oder was das sein soll, da würde ich arbeiten.
Was kommt denn da raus?
Sahne oder sowas.
Da braucht man natürlich verantwortungsvolle Leute, die jetzt nicht sofort den Finger in den Trog stecken.
Ja, immer so einen kleinen Löffel, so, aber eben alles wieder schön verstreichen, damit man es nicht sieht. Und ja, also vielleicht ist es auch so eine Art Vorkoster. Aber ich würde dort gerne mal arbeiten.
Traurig geht Atomino davon und trifft Pop, der ihn schon sucht. Doch Atomino denkt an Smeraldinas Worte und sagt zu Pop: Ich bin kein Streikbrecher mehr. Verstanden? Die Arbeiter staunen sehr, dass Atomino jetzt zu ihnen gehört. Sie beraten, wie sie sich gemeinsam gegen Pop wehren können.
Wir lebten in Tagen von Zeichen und Wundern. Wo sind sie hin? Keiner sah sie gehen.
Dessen bin ich mir bewusst. Ja. Das hat was Anachronistisches. Aber da fühle ich mich halt wohl. Ne? So, das ist so mein kleines Jäckchen, was ich mir da so überhänge. Ne? Ja, dazu stehe ich. Avantgarde ist es, glaube ich, nicht.
Verloren die Tage, Zeichen und Wunder, sie kehren nie wieder, das wäre so schön. Und
da kann man mal sehen, was ich für ein Spießer bin. Das ist doch schön, ne? Oder? Ich habe dann auch mal so ein Faible, so 50er, 60er Jahre und sowas, in so eine seltsame Welt. Wenn ich in Hamburg bin, gehe ich immer, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt, ist ein großes Antiquariat. Und dort kaufe ich immer Zeitschriften aus den 50er, 60er Jahren aus der Bundesrepublik. Und das taucht dann ab und zu in den Bildern auf.
Könnten die Waren
ja,
sprechen, so würden sie sagen,
beobachte ich mich selber
unser Gebrauchswert
mit
mag den Menschen interessieren.
Sieht mich das immer magisch
er
an.
Kommt uns nicht als Ding.
Diese ganzen Lebensbereiche, die sie so hatten und diese schöne Werbung und diese hölzernen Geschichten da
was
drin.
Was uns
so,
aber dinglich ja, zukommt, schön. Ist unser Wert. Unser eigener Verkehr als Warendinge beweist das.
Einfach um mal so ein bisschen so ein
wir
Gefühl
beziehen
zu
uns nur als Tauschwert.
In dieser behaglichen Bundesrepublik, wo man
man höre nun, wie der Ökonom
hat,
aus der Warenseele herausspricht,
wo alles mit Verständnis betrachtet
ist
wurde
Eigenschaft
und im Grunde genommen auch immer aufwärts ging. Eine ganze
Reichtum
Weile.
Ist Eigenschaft des
in dem
Menschen.
Gemütlichen, rheinischen Kapitalismus während der Bundesrepublik eben
Jahrzehnte in diesem Sinn schließt notwendig Austausch ein. Reichst du nicht?
Durch diesen Stress, den es speziell auch in Sachsen gibt, zwischen rechts und links, wo eigentlich alles so im Begriff ist, so ein bisschen ins Rutschen zu kommen. Dieser Riss, der hier auch durch die Gesellschaft geht. Also das ist nicht so, dass man so in so einer Komfortzone sich befindet, nur weil man ein Demokrat ist. Und das war eben für mich immer so die gute alte Bundesrepublik, wo sich alle einig waren, so, der Demokrat, das ist ein netter Mensch, das ist ein guter Bürger und der weiß, was sich gehört. Das hat irgendwie Risse bekommen. Und ich kann das nur so vom Osten aus sehen. Ich weiß nicht, ob das im Westen auch schon immer ein bisschen verlogen vielleicht war. Ich weiß es nicht. Da wird natürlich dann in diesen etwas überhitzten Zeiten auch wieder schärfer der Fokus auch auf Kunst und Kultur gelegt. Also das kommt einem manchmal eben so im Ansatz vertraut vor, wenn man aus einer Diktatur kommt.
Ich will zum zum Strand, der Wind treibt Elektrogitarren an Land. Ein Kragerad fragt aus Van heraus. Erst jetzt schalte ich das Computerspiel aus.
Kann es sein, dass Sie nochmal zur Bürgermeisterin müssen? Oder zur Polizei?
Weder noch. Dass ich jetzt mal so kurz auf die Uhr geblickt habe, das war einfach nur Kontrollblick. Das ist ja nicht völlig ja, aus der Zeitfalle. Die Gefahr besteht ja immer. Ne? Also zumal die Uhr, auf die ich gerade gucke, eine Rula Digitaluhr ist, ostdeutsches Fabrikat. Das war eine Uhr, die eigentlich damals nur die größten Idioten hatten zu DDR-Zeiten. Und diese Loser-Uhr wollte ich dann nach der Wende unbedingt gewissermaßen nachkaufen. Jetzt, wo das System besiegt wird.
Vergiftet, erschossen, erhängt, erstochen, erschrocken.
Erschrocken?
Und auf die habe ich jetzt gerade geguckt. Und schon ist man vom Thema abgeschwiffen. Und liebe Radiohörer, nicht 3.55 Uhr in der Früh, nein, 3.55 Uhr nachmittags, keine Sorge.
Danke, Herr Kummer.
Gern.
Wenn du singen könntest, Bubu, hätten sie, die Menschen, dich längst in einen Käfig getan, Bubu.
Kummer, Kunst, Karl-Marx-Stadt. Eine Porträtcollage von Rilo Schmielorz. Mit Jan Kummer, Frank Brettschneider, Ulf Kalscheid, Christoph Tannert und Henrik Kalscheid. Es sprachen Eva Brunner, Robert Meller und Christian Schmidt. Ton und Technik Norbert Vossen und Johanna Fegert. Klanggestaltung und Regie Rilo Schmielorz. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2019.
gibt hier arme Menschen, die schneiden dann Stunden von Material zusammen und machen daraus ein Radio-Feature.